Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.
Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Heute tauchen wir wieder tief ein in deutsche Geschichte. Das Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist Teil 2 einer Trilogie über eine Unternehmerfamilie in Dresden. Im ersten Teil geht es um die Kämpfe der Familie während der Zeit des Nationalsozialismus, also in den 30er Jahren. Im Band 2 machen wir einen kleinen Sprung ins Jahr 1945. Der Krieg hat der Familie fast alles genommen. Ihre Schokoladenformenfabrik liegt in Trümmern und sie selbst kämpft um ihr Leben. Ausgerechnet in Dresden, in der Stadt, die am Ende des Krieges einen der schwersten Bombenangriffe erlebt hat. Im Februar 1945 hat ein wahrer Feuersturm einen Großteil der historischen Altstadt damals in Schutt und Asche gelegt. Etwa 25.000 Menschen kamen dabei ums Leben und mittendrin unsere Protagonisten, ihre persönliche Stunde Null sozusagen. Hier startet der zweite Band mit der 19-jährigen Lotte und ihrer Mutter Frieda, die wir schon im ersten Band kennengelernt haben. Autorin der Trilogie ist Sylvia Baron. Hallo Sylvia.
Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein kann.
Jetzt starten wir doch einfach mal auf die Zeitreise. 1945, das ist das Datum für viele Menschen in Deutschland, war das wirklich die Stunde Null, also in jeder Hinsicht. Auch für Familie Kaiser, die hatten alles verloren, ich habe es gerade schon gesagt. Und vor dem Krieg Unternehmerfamilie im Wohlstand und jetzt nach dem Krieg auf einmal gar nichts. Das schilderst du sehr eindrücklich in deinem Buch, auch sehr persönlich durch die Geschichte der Familie. Wie war denn die Situation der Familie damals? Wie ist das so, wenn man auf einmal wirklich vor den Trümmern der eigenen Existenz steht?
Ja, genau. Wir steigen ja so ein bisschen ein, erstmal beim Feuersturm, ne? und sind da auch hautnah dabei. Und dann erleben wir so ein bisschen mit, okay, sie stehen da vor ihrem verbrannten Haus, nichts ist wirklich mehr übrig. Und sie können es eigentlich im ersten Moment noch gar nicht so richtig fassen, ja, was das überhaupt bedeutet, wenn man plötzlich gar nichts mehr hat. Also ich habe auch beim Schreiben mich da versucht, so ein bisschen reinzuversetzen und ich fand es ganz, ganz schwierig und habe dann so aufgezählt, diese Besitztümer, die sie da noch hat. So ja, sie hat jetzt noch die Klamotten, die sie am Leib trägt, die sind aber auch ein bisschen verkokelt und sonst hat sie eigentlich fast gar nichts mehr. Zunächst können sie erstmal noch bei der Tante Ilse unterkommen, die noch eine Villa hat, aber das wird dann auch bald zum Problem, weil sie enteignet wird und dann haben sie wirklich fast nichts mehr. Und müssen da erstmal mit umgehen und auch die Schokoladenformenfabrik wird dann zerstört und so diese Situation, okay, wir haben noch ein bisschen was in der Schokoladenformenfabrik. Man muss sagen, damit waren sie schon fast privilegiert, weil es gab Familien, die hatten da wirklich gar nichts mehr. Die konnten dann noch irgendwie in einem zugigen Keller oder im Dachgeschoss vielleicht irgendwo unterkommen. Sie hatten immerhin noch ein bisschen was von der Fabrik, was noch stand, aber selbst das so gar nicht vorstellbar, da wirklich alles zu verlieren.
Also nur die Reste, und ich meine, das haben die ja über Generationen, das kann man im ersten Band lesen, aufgebaut. Da steckt ja unfassbar viel Herzblut drin, da steckt man viel Zeit rein und sowas alles. Also es kommt ja noch dazu, das ist ja nicht nur der materielle Verlust, sondern wahrscheinlich auch so dieses, boah, so ein Gefühl, meine Güte, jetzt ist alles weg, nochmal von vorne anfangen oder so.
Ja, ganz genau. Ja, es gibt dann eine Szene, wo dann Lotte überlegt, na, das einzige Foto, was sie von ihrem verstorbenen Vater hatte, war auch in ihrem Haus. Das heißt, sie hat noch nicht mal mehr ein Foto von ihrem verstorbenen Vater.
Krass, ja, alles weg. Die Bombenangriffe, du hast es gerade erzählt, dieser Bombenangriff hauptsächlich, der spielt in deinem Buch eine Rolle. Und dann war dieser Bombenangriff durch und dann kamen die russischen Besatzungstruppen. Das war ja dann so ein bisschen wie vom Regen in die Traufe. Auch nicht einfacher geworden, die Situation. Wie hat denn diese russische Besatzung das Leben in der Stadt Dresden damals verändert? Also man sieht ja dann Bilder von damals und denkt, meine Güte, wo ist denn da noch eine Straße? Also wie können die denn leben? Und dann kommen noch russische, also der Feind kommt rein sozusagen in die Stadt. Wie hat das Leben beeinflusst und verändert in der Stadt?
Ja, also ich glaube, es war auch eine Erleichterung insofern, dass der Krieg endlich vorbei war und die Nazi-Zeit vorbei war. Ich glaube, da war schon auch ein bisschen auch Erleichterung, zumindest für manche. Manche haben dem dann vielleicht auch eher hinterher getrauert. Aber unter den Russen, da konnte man dann eben auch zum Arbeitsdienst abkommandiert werden oder dann wurden ganze Fabriken auseinandergeschraubt und nach Russland verschifft. Und da musste man hilflos zuschauen und konnte sagen, ja gut, wir haben keine Macht mehr, wir haben den Krieg verloren und die nehmen uns alles weg und was sollen wir tun? Wir müssen es hinnehmen und hatten da auch, es war wahrscheinlich auch so eine große Hilflosigkeit, die damals sich dann, die dann breit war unter allen und vor allen Dingen, was noch dazu kam, große, große Hungersnot und Knappheit an allem. Da war, gab es dann kein Brot mehr oder keine Kartoffeln mehr und dann gab es wieder Brot, aber dann gab es keine Butter und so dieses, es hat wirklich an allem Nötigsten gefehlt und an Brennmaterial gefehlt. Und ich beim Schreiben, da habe ich mich dann oft versucht, da rein zu versetzen. Wie ist denn das, wenn man so Hunger hat? Ich kenne das gar nicht. Also dieses Gefühl, ich habe Hunger und es gibt nirgendwo was in Reichweite, nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen. Also das fand ich beim Schreiben schon echt eine Herausforderung.
Ja, so ein bisschen, was hat man das am Anfang von Corona so mitgekriegt, wo die Geschäfte zu waren, wo man dann dachte, ja, okay,
Ja.
das Wichtigste ist jetzt Klopapier und was noch, weiß ich gar nicht. Aber so
Ja,
dieses
genau.
Gefühl auf einmal, du hast, du lebst, also jetzt in einem selbstverständlichen Wohlstand, also kannst dir mal was
Ja.
zu essen holen oder so. Und diese ganzen
Ja.
Strukturen waren ja auch kaputt, damals im
Genau.
Nachkriegsdeutschland. Und gerade in
Genau.
der Stadt, ich weiß das von meinen Eltern, die haben auch diese Zeit damals erlebt. Gerade für Städter war es richtig blöd, weil auf dem Land konntest du dich nicht irgendwie
Richtig.
versorgen. Aber so eine Großstadt wie Dresden, du erzählst von den beiden Frauen, also von Mutter und Tochter, wie haben die sich denn da durchgeschlagen? Also die mussten ja auch irgendwie von irgendwas leben und irgendwo schlafen.
Ja, oder auch zum Beispiel durch die Stadt dann irgendwie navigieren, wenn dann die ganzen Transportmittel lahmgelegt waren und dann wurden die wieder aufgebaut und dann kam wieder eine erneute Zerstörung und dann, also diese Fortbewegung durch die Stadt war auch unglaublich schwierig, weil ich habe dann immer mal die Fußwege nachgeschaut. Na, da ist man dann manchmal auch mal 2 Stunden zu Fuß unterwegs, ne, durch diese Stadt vom einen zum anderen Ende.
Ja.
Genau, also sie haben Familie, das hilft ihnen natürlich da. Sie haben noch den Großvater und die Tante und dann haben sie noch eine Freundin, die sie aufgabeln, die keine Eltern mehr hat und so raufen sie sich dann zusammen und schlagen sich da zusammen als Familie durch. Aber man muss natürlich auch sagen, es war dann unter den Russen gab es ja auch viele, viele Vergewaltigungen. Das schildere ich nicht in meinem Roman, aber es kommt eben am Rande vor, dass da auch bei der Familie auch ein bisschen was passiert ist. Ja, also es war das sich durchschlagen und dann Essen organisieren. Das haben sie dann versucht, alles so unter der Familie aufzuteilen. Der eine stellt sich in die Schlange an, der nächste versucht noch ein paar Brennnesseln zu pflücken und sich da so durchzuschlagen.
Wahnsinn. Welche Perspektiven hatten die denn damals? Also ich glaube, wenn man so eine Stunde Null erlebt und alles ist zerbrochen, wo man sein ganzes Leben rein investiert hat, hatten die Idee, das alles wieder aufzubauen? Oder was gab es denn da für Optionen für die beiden Frauen und für die Familie?
Also zum einen in der Fabrik hatten sie ja noch ziemlich viele Möglichkeiten, Sachen zu machen. Insofern, dass sie, die hatten dann noch ihre Maschinen und haben dann einfach, sind dann kreativ geworden. Also die Lotte ist im Roman dann sehr kreativ und dann erfinden sie Nudelsiebe aus Stahlhelmen oder sie machen aus Panzerfäusten Kaffeekannen und so versuchen sie sich dann langsam so wieder ihren Haushaltsgegenstände zusammenzubekommen, die natürlich auch dann zu verkaufen, um sich davon dann wieder Sachen kaufen zu können. Dann werden da Goldkettchen eingetauscht gegen Essen und die vom Land kommen und tauschen sich gegen Silbergabeln, ne? Die geben ihnen Essen und kriegen dann Silbergabeln auf dem Schwarzmarkt. Solche Dinge gab es da. Schwarzmarkt war ganz, ganz groß dann danach. Aber es gab auch so diese Hoffnung, ja, wir versuchen uns da wieder was aufzubauen. Wir fangen erstmal im Kleinen an und aber langfristig wird's dann schon wieder. Und besonders, ich würde sagen, auch meine Protagonisten, der hilft der Glaube besonders. Also wenn man wirklich alles verloren hat, so diese Extremsituation, wenn man kein Dach mehr über dem Kopf hat und kein Essen mehr hat und die Familie dezimiert ist, dann merkt man erst, was für ein Fundament der Glaube sein kann, wenn alles andere wegbricht, weil diese Hoffnung auf eine bessere Ewigkeit, die kann uns selbst in so einer Situation niemand nehmen. Und ich glaube, das gibt meinen Charakteren auch ganz, ganz viel Halt.
Das kam ja damals noch dazu. Da ist ja für viele Menschen diese ganze Ideologie auch zerbrochen, ne? Also man dachte,
Richtig.
wir sind die besseren Menschen und
Ja.
das Ganze, diesen ganzen Kram. Und da ist der Glaube spielt schon eine Rolle. Also wir wollen jetzt nicht so viel spoilern. Ich komme nachher noch mal kurz drauf zurück. Aber sehr spannende Figur taucht noch in dem Buch auf, und zwar ausgerechnet ein Offizier, der Sowjetarmee, der ihnen dann hilft. Jetzt mal ohne so viel aus dem Buch zu erzählen, aber wie muss ich mir das vorstellen, dass da ein Soldat von der feindlichen Armee vorbeikommt und irgendwie zum, keine Ahnung, Freund und Helfer wird? Wie ist das?
Ja, also am Anfang, da rettet er sie erstmal aus einer prekären Situation und da kommt schon so ein bisschen keimt eine leichte Freundschaft auf und der Alexei findet auch ein bisschen Gefallen an der Lotte, aber er kommt überhaupt nicht damit klar, dass sie eine Deutsche ist, denn mit den Deutschen, da hat er noch sein persönliches Hühnchen mit denen zu rupfen und er hat einen ganz großen Hass auch auf die Deutschen, auch begründet, wenn man seine Geschichte kennt, und da ist er so ein bisschen in den Zwiespalt. Auf der einen Seite gefällt ihm die kleine Lotte so ein bisschen, aber auf der anderen Seite aber auch, naja, sie ist ja eine Deutsche.
Tja, aber trotzdem haben die was zu tun, um das mal so vorsichtig zu sagen. Also er hilft ihnen auch. Wie kommt das? Gibt es da irgendwie noch so einen auslösenden Moment oder so? Oder ist er einfach ein guter Mensch?
Der auslösende Moment ist tatsächlich für ihn, er hat während dem Krieg, hat er bei einem Freund eine Bibel gefunden, beziehungsweise der Freund ist verstorben und er hat dann diese Bibel dann eben mitgenommen. Und er liest darin, man soll seine Feinde lieben. Und das ist für ihn eine ganz große Herausforderung. Das ist für ihn wirklich komplett schwierig. Aber er sagt dann, okay, gut, ich gebe mir ein bisschen Mühe. Zumindest, ich kann ja mal der Lotte ein bisschen helfen. Und so wird es dann bei ihm ausgelöst.
Also so ein bisschen die Herausforderung, das mal umzusetzen. Und diese gerade genau. Feindesliebe in der Situation. Ich meine, da gab es ja auf beiden Seiten ganz, ganz viele Wunden und ganz viele Sachen.
Richtig,
man, was
genau.
Was man den anderen vorgehalten hat.
Richtig.
Kann sowas funktionieren? Also ich meine, du hast jetzt ein fiktives Buch geschrieben. Gibt es da irgendwie Vorbildgeschichten oder so, wo du gesagt hast, boah, ja, sowas Ähnliches hat tatsächlich mal stattgefunden?
Also ich habe da auch ganz, ganz lange recherchiert. Tatsächlich habe ich ein Tagebuch gelesen von einem russischen Offizier, der dann auch so ein paar Mädchenfreundschaften hatte. Das war damals, es war dann mehr so, war jetzt nichts Tiefgehendes, aber aus seinen Tagebüchern weiß ich, dass es realistisch ist. Und dann habe ich dann noch ganz viel nachgeforscht und tatsächlich auch viel von Liebesbeziehungen gelesen, die es tatsächlich gab zwischen Russen und Deutschen, wo dann auch oft Kinder entstanden sind. Und dann manchmal ist dann der Vater wieder zurück in die Sowjetunion, manchmal konnte er dann bleiben. Also da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele dramatische Geschichten, die auch wirklich passiert sind, von Liebesbeziehungen zwischen Deutschen und Russen. Und ja, eben auch oft die Kinder, die dann danach versucht haben zu erforschen, oh, wer war eigentlich dieser russische Vater, der da in meinem Stammbaum ist, von dem meine Mutter eigentlich geschwiegen hat.
Krasse Geschichten. Ja, ich kenne es so ein bisschen aus dem Westen. Ich bin so in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen. Da waren es dann die amerikanischen Soldaten, die dann
genau.
noch Nachkommen hinterlassen haben.
Genau.
Wir wollen ja nicht die ganze Story spoilern. Man soll ja das Buch kaufen und lesen. Aber es geht bei dir ja um die großen Themen, um Glaube, Liebe, Hoffnung, um das mal so zu sagen. Hoffnung in einer solchen Situation und verbunden mit dem Glauben. Also wie muss ich mir das bei den Frauen vorstellen? Da ist ja wahrscheinlich noch ein kleiner Funken Hoffnung da, aber ganz viele reale Dinge, die einen wahrscheinlich heute auch in den Wahnsinn getrieben haben. Erzähl mal konkret, woraus ziehen die Hoffnung und Vertrauen, dass es besser wird?
Ich glaube, es sind oft so die Kleinigkeiten, also so auch mal die leichten Situationen, so dass sie, wenn sie mal wieder eine kreative Idee hat, aus was fertigen können, oder dann findet sie ein Fahrrad im Gebüsch und versucht, dieses Fahrrad wieder herzurichten, und dann können sie sich eine Brennschere ertauschen und plötzlich haben alle wieder Locken und machen sich Locken und so. Ich glaube, diese kleinen, leichten Sachen, wo dann durch Kleinigkeiten einfach schon Verbesserungen kommen, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, woraus sie Hoffnung schöpfen, aus ihrem Glauben schöpfen sie auf jeden Fall auch Hoffnung. Aber ich glaube, dass es auch so diese Kleinigkeiten sind, diese kleinen Momente, hier ist was Positives, da ist was Positives, na, es wird wieder vorwärts gehen.
Das ist ja die Frage immer der Sichtweise, ne? Also sieht man sowas positiv, hat man ein dankbares Grundgefühl und entdeckt sowas und feiert das, oder ist man über alles genervt.
Richtig. Und da habe ich mir gedacht, das können wir so gut auf heute auch anwenden. Ne? Also oft sind wir ja so unzufrieden, obwohl es uns so gut geht mit vielen Dingen. Da habe ich echt gelernt, ne? Ich glaube, vielleicht kann man mit dem Buch ein bisschen Zufriedenheit lernen. Auch ich so ein bisschen Zufriedenheit lernen mit den kleinen Dingen, die man eben hat. Wenn man die wertschätzt und da dankbar für ist, ich glaube, da kann man viel draus ziehen.
Ja, wenn wir überlegen, was uns gerade im Großen nervt, ja, also wenn dein Handy kaputt ist, dass das dann Drama ist. Ich dann denke,
Ja.
früher waren sie froh, wenn sie 3 Kartoffeln gehabt haben. Das ist jetzt ein bisschen platt, aber das mal sich zu realisieren und zu sagen, hey,
Richtig.
wie dankbar kann ich dafür sein, wenn ich Hunger habe, fahre ich in den Supermarkt und kaufe mir
Ja.
was. Das ist ja
Ja.
wirklich nicht selbstverständlich, ne?
Nee, und da findet jeder Dinge, für die er dankbar sein kann, selbst wenn er noch so arm ist und wenn es ihm noch so schlecht geht. Aber es gibt wirklich Dinge, für die wir so dankbar sein können heutzutage.
Auf jeden Fall. Gibt es denn für dich sowas wie einen roten Faden in dem Buch? Also du hast jetzt ein bisschen von der Geschichte erzählt, von den beiden Frauen, von dem Sowjetsoldaten. Was ist denn so der rote Faden für dich in deinem neuen Buch?
Also es gibt noch eine zweite Geschichte, die da auch mit drin verwoben ist. Und zwar wird so im Hintergrund erzählt, was denn zwischen den beiden Bänden, zwischen Band 1 und Band 2 passiert ist. Und da geht's auf, ist der eine rote Faden, der so ein bisschen nochmal die Vergangenheit aufrollt. Und dann ist auch ein großer roter Faden so ein bisschen so die Familiengeschichte. Was ist denn jetzt eigentlich mit allen passiert? Also da ist immer die Frage, was ist mit Tante Emma? Wo ist denn eigentlich Tante Emma? Warum ist sie nicht hier? Und das ist auch eine große Frage, die den Leser dann so begleitet von Anfang bis Ende, bis man dann irgendwann versteht, ah, okay, deswegen ist sie nicht hier und deswegen ist sie nicht mit dabei. Das ist, glaube ich, ein großer roter Faden, der da noch mit drin ist, neben dem Wiederaufbau und neben dem, was so im Alltag passiert.
Wenn man das Buch liest, ich habe gerade gesagt, das ist Band 2 von einer Trilogie, muss man vorher Band 1 gelesen haben oder geht das auch so?
Ich glaube, man versteht es auch ohne Band 1, also das funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man alle lesen möchte, dann empfiehlt es sich schon, hier in der richtigen Reihenfolge zu lesen, sonst ist man ein bisschen gespoilert für Band 1. Aber es geht, man versteht es auch ohne Band 1.
Und schon der Vorausblick in Band 3, wo springst du denn dann hin?
Ja, da geht es mit der Kindergeneration weiter, die dann neue Probleme hat. Da gibt es die Jutta, die sich von der DDR eingeengt fühlt und die Christina, die so ein bisschen die Geheimnisse von ihren Adoptiveltern entschlüsseln möchte und den Peter, der so nirgendwo dazu passt. Genau, die kommt die nächste Generation und was mich da so ein bisschen bewegt hat, war, wie klappt es zwischen so zwei Generationen, die einen, die das alte Dresden kannten und die anderen, die zwischen Trümmern aufgewachsen sind, die haben ja ganz andere Lebensrealitäten, für die ist was ganz anderes normal. Für die anderen ist das alte Dresden das Normale, für die neue Generation ist dieses zerstörte Dresden das Normale. Und das hat mich da bewegt und da geht es auch weiter mit.
Ja, spannend. Das ist so die Biografie von den Nachkriegskindern und dann Babyboomern
ja.
und so, da hat sich ja auch Gott sei Dank ganz, ganz vieles verändert in der Zeit.
Ja, genau.
Silvia, vielen Dank für den Einblick ins Buch. Wie gesagt, jeder, der jetzt noch mehr wissen will, soll sich das Buch einfach selber kaufen. Ich danke dir erstmal und ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Runde, Band 3.
Sehr schön, ich freue mich auch schon.
Mit Silvia Baron habe ich heute über das Buch gesprochen. Uns trägt die Hoffnung, Schicksalsjahre einer Dresdner Unternehmerfamilie. Es hat 368 Seiten, kostet 18 Euro. Und es ist der zweite Band einer Trilogie. Kaufen können Sie das Buch beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder natürlich online. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss.
Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.